Und wir haben schon gesagt, wir wollen versuchen zu erreichen Pauline Kortmann. Und das Interessante ist, als wir die Sendung vorbereitet haben, sind wir davon ausgegangen, dass wir sie natürlich telefonisch erreichen, weil sie in Berlin oder im Großraum Berlin lebt. Aber sie ist jetzt höchstpersönlich hier und ich sage erstmal hallo Pauline Kortmann.
Hallo, freue mich hier sein zu können.
Und dass du hier bist, wir duzen es übrigens, das haben wir auch gesagt, wir haben jetzt ein paar Vorgespräche gehabt, da haben wir immer gesagt, okay, irgendwie gibt es immer so eine Duz-Euphorie. Die hat auch damit zu tun, dass du eben einen goldenen Spatzen ergattern konntest für den Kurzfilm Fuchs für Edgar. Das ist keine Selbstverständlichkeit, kann man sagen, ne? Wenn man so einen Preis bekommt und das hört, ist schon was Besonderes.
Total, also das ist ein riesen Event. Ich freue mich wirklich regelrecht tot, weil halt natürlich eine Kinderjury sagt, wir finden diesen Film toll, ist halt das Allerehrlichste, was du kriegen kannst. Das sind halt nicht irgendwelche Filmtheoretiker oder sonstige Medienschaffende, die das alles verkopft angehen, sondern Kinder sehen das halt einfach emotionaler und auch so merken so, was ist denn wirklich unserer Lebenswelt dran? Was interessiert uns? Was finden wir gut? Und wenn die sagen, wir möchten diesem Film preisgeben, ist das ein richtiger Ritterschlag für mich. Also vielen Dank an die Jury nochmal.
Ja, du strahlst auch richtig. Wie ist das eigentlich jetzt? Diesmal war es ja online. Normalerweise ist es immer so, wenn es eben richtig stattfindet, sind ja alle vor Ort, auch die Filmschaffenden. Und dann wird dann immer so gesagt, so kurz vor der Preisverleihung, du nimm mal nicht den Zug nach Hause. Es könnte noch was auf dich zukommen. Diesmal warst du ja quasi zu Hause und musst ja irgendwann einen Anruf kriegen. Also wann hast du das erfahren? Also jetzt Freitag war die Preisverleihung. Wann hast du erfahren, dass du es bekommst?
Donnerstag habe ich einen Anruf bekommen, Erfurter Nummer, und ich war völlig mit dem Kopf woanders, dachte mir so, ich gehe mal ran, vielleicht ist da irgendwie Orga-Kram. Und dann habe ich mit dem Hans gesprochen und der Hans meinte, ich habe eine gute Nachricht für dich. Und ich musste sehr, sehr, sehr breit grinsen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen gehabt in dem Moment. Und dann so, ja, willst du nicht morgen nach Erfurt kommen? Also ganz spontan. Und natürlich freue mich sehr, sehr gerne.
Und bist dann nach Erfurt gekommen. Und das hat ja diesmal alles so im kleineren Rahmen stattgefunden. Aber wir haben schon eben gesagt, im Vorgespräch hat sich trotzdem gelohnt. Also es wurde gefeiert. Du hast die anderen Preisträger auch gesehen. Kennt ihr euch eigentlich auch so ein bisschen? Du bist ja auch schon mehrfach da gewesen. Also kennt man sich da so in der Branche?
Na, es sind ja mal verschiedene Filmemacher da. Natürlich, hier ist man mal beim Goldenen Spatz. Ich konnte auch zum Glück schon mehrere Male da sein und war jedes Mal wirklich toll und habe viele Leute kennengelernt. Und manche trifft man dann halt auch wieder. Aber oft ist es auch so, dass man einfach die Leute vom Festival einfach immer wieder trifft und dann kennt und sich freut, wenn man sich mal wieder beim Weg läuft und so weiter. Aber ja, man nimmt auf jeden Fall von diesen Festivals und gerade im Goldenen Spatz auch viele Bekanntschaften mit, die man dann so ein bisschen noch mitverfolgt und sich mal wieder sieht irgendwie.
Und du hast ja extra gesagt, das ist ja auch toll, wenn ich schon nach Erfurt komme, dann bleibe ich auch über Nacht da und guck mir noch ein bisschen die Stadt an und genieße das einfach so ein bisschen. Du hast verschiedene Kurzfilme schon gedreht. Wir reden jetzt mal ein bisschen über Fuchs für Edgar, natürlich trotzdem auch vielleicht auch über deine anderen Sachen. Aber was mir so aufgefallen ist, und wenn Kinder jetzt fragen würden, würden sie die Frage vielleicht auch zuerst stellen, weil du in dem Grußwort, was du eingesprochen hast, auf der Internetseite so sagst, 8 Jahre hat es gedauert, diesen etwa 7-minütigen Film herzustellen. Da würde ein Kind und ich aber auch als Erwachsener fragen, wieso hat das 8 Jahre gedauert? Das waren am Ende doch nur 7 Minuten.
Ja, da liegt der Hase im Pfeffer begraben, so ein bisschen im Animationsprozess an sich zum einen, weil bei Animation, das ist ein Zeichentrickfilm, muss jedes Bild einzeln gezeichnet werden. Ne? Eine Sekunde Film hat 25 Bilder und die müssen alle einzeln gezeichnet werden für jede Figur. Also manchmal auch 12 Bilder pro Sekunde. Das heißt, es dauert an sich schon sehr, sehr lange. Also wirklich unerhört lange eigentlich tatsächlich für so ein bisschen Film am Ende. Und in meinem Fall war es auch so, jetzt bei Fuchs für Edgar, zum einen, ich bin auch Freiberuflerin als Animatorin und muss dann so ein bisschen gucken, dass man die Arbeit und die Arbeit im Film auch ein bisschen zusammenbringt. Und der hat auch ein paar Umwege genommen, der Film. Also tatsächlich gab es, die Story hat sich im Laufe der Produktion nochmal verändert, weil ich festgestellt habe, irgendwie das Ende, so ganz rund ist das noch nicht. Und dann bin ich da nochmal rangegangen, nochmal einen Schritt zurückgetan, habe dann nochmal angepasst, dass die Geschichte besser funktioniert. Im Zuge dessen muss ich noch ein paar andere Szenen, die schon animiert waren, wieder verwerfen, was natürlich alles noch ein bisschen hinauszögert. Dann muss auch noch mal so ein bisschen Nachfinanzierung beschafft werden. Das hat auch ein bisschen gedauert. Deswegen hat sich das hingezogen mit dem Film und ich bin jetzt halt einfach natürlich umso froher nach dieser ganzen langen Zeit, die das immer irgendwie im Hinterkopf war, das Projekt. Jetzt bin ich hier beim Goldenen Spatz. Die Jury hat gesagt, wir finden den Film toll. Der Film ist fertig. Ich bin super, super happy.
Das sieht man dir, wie gesagt, auch an. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, weil das kann man immer wieder nur betonen. Bis nächsten Sonntag kann man sich den Film online anschauen, natürlich ein Ticket dafür kaufen. wie würdest du jetzt in einem Satz, kann es auch zwei Sätze sein, aber so beschreiben, dass man zumindest erstmal weiß, was einen da grob erwartet? Also wenn du jetzt sagst, schaut ihr euch an, es geht ganz grob, weiß ich nicht, wie du es sagen würdest.
Es geht um Jungen, der von seinen Eltern nicht so richtig viel Liebe kriegt und nicht die Liebe und Aufmerksamkeit, die er eigentlich brauchen würde. So. Und das liegt daran, dass die Eltern an ihren Smartphones und Laptops die ganze Zeit hängen und nicht wirklich präsent sind. Und Edgar würde wahnsinnig gerne einen Fuchs haben zum Geburtstag. Und das klappt aber nicht. Und dann ist er so frustriert, dass er quasi eine Abbiege nimmt in den Wald hinein. Und da geht dann ein bisschen ein Abenteuer los. Und das mit den Eltern, wie das sich entwickelt, das sage ich jetzt auch nicht, das muss man sich selber angucken.
Deswegen, also das soweit inhaltlich, aber ich finde es auch interessant, das darf man nicht vergessen, weil natürlich ist es, du hast es schon angedeutet, ein enormer technischer Aufwand, aber man darf ja nicht vergessen, es nützt nichts, wenn es am besten gezeichnet ist, wenn am Ende sozusagen dann die Geschichte, ich muss übrigens ein bisschen lachen, weil dein Film sehr mit Geräuschen arbeitet, ich werde hier gleich nicht irritiert sein, die Fenster zu machen, weil ich das Gefühl habe, seitdem wir das Interview führen, kommen hier 1000 Statisten vorbei, Rasenmäher an und Kinder und so weiter, deswegen ist es ein bisschen hallig, aber das passt ganz gut zu deinem Film, weil der eben auch nur mit Geräuschen funktioniert und da funktioniert er gut. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Die Geschichte zu entwickeln, das wollte ich fragen. Das ist dann trotzdem so wie bei einem normalen Spielfilm eigentlich auch, ne? Das ist kein Unterschied. Ich mache die Fenster zu, ich höre dir aber weiter zu.
Jawohl. Das ist im Prinzip das Gleiche. Man schreibt ja auch ein Drehbuch, also man überlegt eine Geschichte, schaut so, was habe ich für Figuren, wie geht's denen, was wollen die, was suchen die, was brauchen die, wie sind die drauf? Das entwickelt man auch alles quasi wie beim Spielfilm und mit dem Drehbuch und so weiter. Bloß, dass man denn von diesem Drehbuch in ein Storyboard, ein gezeichnetes übergeht, wo die Bilder einzeln schon festgelegt werden, so ein bisschen die Einstellungen so, und von da aus entwickelt man die Animation denn. Aber der Anfang ist eigentlich sehr ähnlich. Außer, dass man vielleicht bei Animationen auch oft noch, während man auch dieses Drehbuch schon schreibt, oder eigentlich vielleicht manchmal sogar vorher schon, auch das Character Design entwickelt. Also Zeichnungen macht von den Figuren, vom Setup, vielleicht von wo wohnen die. Und beim Zeichnen entwickelt sich auch ein bisschen die Figur oft mit. Also es ist so, als wenn die Hand zeichnet da vor sich hin und plötzlich entsteht unter dem Stift sozusagen die Figur auf dem Papier ein bisschen mit, man kriegt ein Gefühl dafür und das fließt dann auch ins Drehbuch mit ein.
Finde ich faszinierend. Das ist das, weswegen wir alle unterschiedlich spezialisiert sind. Das kann ich jetzt für mich jetzt nicht mehr vorstellen, aber das ist dann so. Das ist dann irgendwie so wirklich, na gut, Magie ist so ein großes Wort, aber irgendwie passiert dann irgendwie was und es entsteht automatisch. Du hast gesagt, das ist ein Storyboard. Gut, viele in der Filmbranche kennen das, aber das muss man so erklären. Das ist quasi so ein gezeichnetes Skizzenbuch, dass man schon mal die Einstellungen dann sehen kann. So ein bisschen so eine Grobfertigung von dem Film, kann man sagen.
Beim Storyboard, meinst
ja,
du?
Ja, beim Storyboard.
Genau. Ja, das sind eigentlich, wenn du einen Film drehst oder planst, dann hast du ja so am Anfang die erste Einstellung, ich sehe eine totale von der Wiese mit dem Baum. Und nächste Einstellung, ich mache so eine Nahaufnahme von der Blume auf der Wiese. Und dann kommt im nächsten Bild jemand ins Bild gelaufen. Und das ist, und das wird dann zeichnerisch im Storyboard festgelegt. Da sieht man genau, der Baum ist da hinten links, der ist so groß im Bild, im Vordergrund und so weiter.
Das macht es dann einfacher später auf jeden Fall, darum geht's ja, definitiv. Ne? Also so als Vorlage das zu haben.
Also man muss das unbedingt haben, weil bei Animationen, wie erwähnt, es dauert wahnsinnig lange, bis so eine Animation fertig ist. Deswegen steckt man ganz genau ab, welche Szenen brauche ich, wie genau muss jede Einstellung aussehen, wie lang muss sie auch sein. Ne? Es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt sage, ich animiere mal drauf los, animiere da 10 Sekunden in der Szene und am Ende merkst du, wenn du es nochmal schneidest, eigentlich hätten 3 Sekunden gereicht. Wenn ich jetzt sage, dass man am Tag vielleicht 2 Sekunden Animation schafft.
2 Sekunden, okay, da hast du schon zum Teil mit beantwortet, warum, also das ist noch nicht der Grund, warum es dann 8 Jahre dauert, aber ja. 2 Sekunden am Tag, das ist natürlich, ja, das kann man sich nicht vorstellen.
Genau, deswegen auf keinen Fall für die Tonne arbeiten nach Möglichkeit und auf keinen Fall auch nach Möglichkeit mittendrin in der Animation schon die Story nochmal ändern und Sachen wegschmeißen müssen. Kann ich sehr empfehlen.
Das kann ich gut nachvollziehen, deswegen ist es hilfreich. Jetzt, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir beide mit Asterix-Filmen groß geworden sind. Die waren ja damals noch die Filme komplett gezeichnet. Wie ist das jetzt eigentlich? Also zeichnet man jetzt auch noch? Ist der Film jetzt so klassisch gezeichnet oder ist der Computer animiert quasi? Früher war ja alles Zeichentrickfilm, hat er deswegen auch gesagt.
Der Film ist am Computer gezeichnet. Also es gibt ganz verschiedene Animationstechniken. Wenn man jetzt so denkt, Findet Nemo sieht anders aus als mein Film. Es liegt daran, Findet Nemo ist ein 3D-Animationsfilm. der, ne, wo die Figuren im Computer so räumlich gebaut und animiert werden. In meinem Film sind die nicht so räumlich gebaut, sondern sie werden so, wie wenn man einfach eine Zeichnung macht auf dem Papier, werden sie auch einzeln gezeichnet, so jede Figur. Aber das passiert am Computer selber, da hat man dann so ein Grafiktablett, so ein riesengroßes, also ein Bildschirm, auf dem man direkt drauf zeichnen kann. Und früher ist das alles auf dem Papier passiert, da hat man dann irgendwie auf dem Papier rumgekritzelt, stapelweise Zettel um sich.
Das hast du, glaube ich, auch so gelernt und so studiert, ne?
Das habe ich so studiert. Mein erster Film ist tatsächlich ein Riesenhaufen Zettel in der Praxis, wenn man ihn anfassen möchte.
Wann ist der entstanden? Das war so zeitlich, das war so 90er wahrscheinlich dann, ja?
2008.
Ach, so Nuller Jahre. Das war Chicken Wings, ja?
Oder? Ja, genau, Chicken Wings war das.
Der ist noch gezeichnet?
Der ist richtig auf Papier gezeichnet, ja.
Ah, interessant. Okay, jetzt wir kommen jetzt gerade so ins Plaudern. Ja, aber das ist genau. War das für dich eine große Umstellung am Anfang oder ist es wirklich so Zeichnen ist Zeichnen, egal auf dem Computer oder auf dem Papier?
Es ist natürlich was anderes, weil du auf dem Papier hast du so eine besondere Haptik auch und fürs Zeichengefühl so. Aber ich habe auch schon seit ewigen Jahren auch oft so Grafiktabletts gezeichnet am Computer. Und ich habe bei Chicken Wings, habe ich auch überlegt, vielleicht schon, hätte man auch am Computer zeichnen können, aber das wollte ich nicht. Weil ich mag auch einfach an sich diese Zeichnungslook und dieses Gefühl der Zeichnung und nicht das super sauber totgekleinten Looks, ja, der dann teilweise das, unterwegs ist.
Das sieht bei diesem Film auch an, ne? Das ist jetzt, muss man überlegen, an welcher Stelle wir das mal abbiegen, aber das ist ja so ein Look, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, unfertig wäre despektierlich, also so extra so ein bisschen, wie sagt man, gröberer Look.
So ein bisschen,
ne?
Skizzenhaft, schon ein bisschen, ja. Weil wenn man das Disney-Filme zum Beispiel anguckt, die alten Disney-Filme, König der Löwen, wunderbare Filme, aber da sind die Linien sehr, sehr sauber und man sieht gar nicht mehr so sehr, hey, warte mal, das war irgendwann mal eine Zeichnung, die auf dem Papier entstanden ist. Oder so. Also, und das, ich mag das sehr, wenn das enthalten bleibt in den im späteren Film.
Das hat wieder seinen eigenen Charme. Noch so eine Kinderfrage, das sind immer die besten Fragen. Du zeichnest doch nicht allein. Du hast ja dann mehrere, also ein Team, mehrere Animatoren. Wie, also, das ist erstmal so, ne? Und du nix?
Ich nix. Ah ja, ich sage ja.
Ich habe auch die Fehler gemacht, ich habe die geschlossene Frage gestellt. Eine offene Frage muss ich da formulieren. Und die offene Frage ist quasi, wie schafft ihr das, dass ihr trotzdem dann einen einheitlichen Look habt, wenn da verschiedene Leute zeichnen?
Genau, also ja, an sich, wo fange ich jetzt da an? Genau, also das Character Design, also wie die Figuren letzten Endes aussehen, habe ich entwickelt, auch wie die ganzen Look, wie der Hintergründe aussehen und so weiter und die Farben und so. Genau, und ich habe auch vieles von dem Film selber animiert, hatte aber auch ein tolles Team an Animatoren, die mitgearbeitet haben. Und klar, dass dann Edgar nicht in jeder Szene eine andere Frisur und eine andere Nasenform hat, ist natürlich wichtig, sonst ist es nicht mehr der gleiche. So, was macht denn der andere Typ plötzlich in der Szene? So, ja, es ist theoretisch der gleiche. So, hat nicht geklappt.
Und Kinder sehen sowas, ja.
Ja,
also auch Erwachsene natürlich.
Es funktioniert einfach nicht. Genau, und deswegen macht man das dann so, dass man von jeder Figur eigentlich eine genaue Definition abgibt. Das passiert in Form eines sogenannten Turnarounds. Das heißt, man zeichnet die Figur also von allen Seiten in einer Pose. Und dann, wenn ein Animator sich das anguckt, dann versteht der so ein bisschen, wie die Figur räumlich funktioniert und aussieht. Dann gibt es noch so Model-Sheets, wo man wirklich auch verschiedene Posen, Handhaltungen, Gesichtsausdrücke festlegt. Und auf dem Weg können Animatoren kriegen dann so ein Gefühl für die Figur und wie die aussieht, in welcher Pose. Und können das denn so nachbauen. So. Und außerdem gibt es natürlich auch immer, ne, ein Animator wird nicht so, hier, animier mal irgendwie das, sondern die kriegen eine Vorlage, ne, die Szene, die sie zu animieren haben, enthält dann auch schon so ein paar Posen und auch wie die Figur denn on modeln, wie man so sagt, aussieht, vorgegeben. Das heißt, daran können sie sich dann orientieren für den Rest der Szene, die sie animieren.
Und wie viele Animatoren oder Animatorinnen waren jetzt bei Fuchs für Edgar so etwa beteiligt?
Ich glaube, das waren so, oh Gott, ich glaube 5, 6 Leute.
Also doch, ja.
Ja, also die nicht die ganze Zeit durchgeballert haben. Die kamen, vor allem im letzten Jahr, haben die hauptsächlich mitgearbeitet. Da ist der Großteil der Produktion gewesen.
Das Besondere bei Fuchs für Edgar ist ja, wir haben es schon angesprochen, ist, dass er universell ist. Und das hat damit zu tun, dass er komplett eben auf gesprochene Sprache verzichtet. War das von Anfang an dir klar oder ist es auch erst so im Prozess des Schreibens entstanden, dass du das so machen willst?
Es war eigentlich schon von vornherein so geplant, weil also ich arbeite auch eigentlich sowieso gerne ohne Dialog, weil das in Animationen sehr, sehr gut geht. Also mein Film Chicken Wings hat auch keine Dialoge. Und das Ding ist, dass die Figuren an sich und die Animation, eigentlich auch das, was emotional in denen passiert und was eigentlich an Handlung passiert und an Story, eigentlich auch so transportieren können, ohne dass sie sagen müssen. Das liegt daran, dass eine Animation ist ja im Prinzip eine bewegte Zeichnung. Und so eine Zeichnung, gerade in dem Stil jetzt in meinem Film, ist ja so eine Art Abstraktion der Wirklichkeit. Man guckt so, was sind die elementaren Bestandteile einer Figur, eines Menschen, einer...
Und die hebt man besonders hervor.
Dann. Genau. Ja. Und die reduziert man, also man nimmt dann die elementaren Sachen raus und übertreibt die ein bisschen, macht die ein bisschen fetter, ein bisschen größer, macht die ein bisschen extremer. Und dadurch, ne, so ein bisschen wie eine Karikatur. Und das sind dann die Figuren. Und wenn man die dann animiert, also die Bewegung in die so reinhaucht, dann macht man das mit dieser Übertreibung in der Animation auch. Das heißt, wenn in der Animation, wenn man so ein bisschen auf sowas anguckt, wenn sich jemand erschreckt, dann macht er nicht so kurz. Ne? Also ich kann es jetzt schlecht vormachen, weil wir haben kein Video dabei. Also kein leichtes Zusammenzucken, sondern dann spoinkt der hoch. So, das ist Tonäquivalent jetzt. Ja. Und ne, du siehst dann so, wow, der hat einen Schreck gekriegt. Und genauso kannst du halt mit allen Emotionen auch verfahren. Wenn jemand traurig ist, dann sackt er an Emotion richtig zusammen, dann wird er ganz klein, schrumpelig und du kannst sehr gut ablesen, was in den Figuren vorgeht. Und dadurch brauchst du oft wirklich keine Dialoge. Und ich mag es auch sehr, damit wirklich dann direkt zu arbeiten, weil das halt wirklich sehr universell ist und sehr direkt auch reingeht, weil du guckst es an und merkst so, okay, ach, das ist traurig, das ist ja schön. Also,
ich mag. Wenn du es gerade so beschreibst, ich glaube, dass, ohne dass mir das klar gewesen ist vorher, das macht, glaube ich, den Reiz wirklich an Comics und Animationen insgesamt aus. Genau das, was du gerade beschrieben hast, ja. Also ich habe mich, wie gesagt, früher bei Asterix immer gefreut, wenn die Römer eben nicht nur einfach umgefallen sind, wenn Obelix sie verdroschen hat, sondern wenn die dann 10 Meter in die Luft geflogen sind. Oder ja, also das ist ja immer dieses Pef, Pung, Bang, ja, das macht es ja genau aus. Ne?
Ja, genau. Also diese Extreme, die können halt super, super lustig sein. Und ne, also ich habe Asterix ja auch, hatten wir ja, ne, sehr, sehr gemocht. Ja, und können halt einfach auch sehr, sehr, sehr direkt und stark Emotionen transportieren, auch ernsthafte Emotionen.
Nicht apropos nur Bang. Nicht nur Bang, sondern natürlich auch andere Sachen. Genau, das ist natürlich jetzt die einfachste Form mit Knuff und Bang. Transportieren ist ein gutes Stichwort, weil der Film ja trotzdem eine Botschaft hat. Das hat ja auch die Kinderjury festgestellt. Wir hatten vorhin schon daraus zitiert, dass sie eben gesagt haben, ja, dass die Eltern... das erstmal, das eine schöne Idee ist, wenn wir auch noch drüber reden, dass die Eltern eben anders als die Kinder gezeichnet sind oder dass es eben darum geht, dass Kinder ihren Eltern wichtiger sein sollten als Handys, Laptops und so weiter. Die Botschaft wurde quasi entschlüsselt, erkannt offenkundig von der Kinderjury. Man darf sie aber nicht so offenkundig als Botschaft abschicken. Das muss ja so ein bisschen raffinierter sein. Also wie gehst du davor, dass du sagst, okay, ich habe ein Thema, was glaube auch wichtig ist für Kinder, aber ich muss das sozusagen kindgerecht ja auch erzählen.
Wie gehe ich da vor? Ich glaube, ich habe jetzt nicht so einen großen Masterplan im Kopf gehabt. Wie gehe ich jetzt vor, um das kindgerecht zu machen?
Ich unterstelle diese Fragen fast auch immer so einen Masterplan. Den gibt es wahrscheinlich auch manchmal nicht. Man macht es wahrscheinlich einfach. Ne?
Ja, also ich glaube, man nimmt dann einfach, also aus der Zeit, die man Erfahrung als Animationsfilmmacher so gesammelt hat, merkt man ja so, was funktioniert gut. Und wie will ich auch gerne Geschichten erzählen? Ne, was möchte ich auch gerne selber sehen? Und also ich habe halt auch gedacht, so was würde ich, wenn ich ein Kind wäre, in einer Situation wie Edgar wäre, was würde ich gerne sehen in so einem Film? Ich glaube, das ist eher auf dem Weg entstanden, so ohne jetzt zu gucken, was brauchen denn die Kinder, um die Botschaft pädagogisch nicht zu zeigefingermäßig zu kriegen.
Wir reden viel über den Goldenen Spatzen und haben auch eine Preisträgerin hier, nämlich Pauline Kortmann. Sie hat ganz frisch den Goldenen Spatzen gewonnen für ihren kurzen Animationsfilm Fuchs für Edgar, über den haben wir schon jetzt sehr ausführlich gesprochen. Bei dir ist ja das Schöne, dass du, was heißt das Schöne, aber wenn man deinen Lebenslauf sieht, dann ist der wirklich geradlinig. Ja? Also es ist auch keine Schande, wenn er nicht geradlinig ist, gerade heutzutage. Aber man hat das Gefühl, du hast klassisch studiert in Potsdam Animation an der Filmhochschule Konrad Wolf. Genau. Das war das mal richtig.
Und davon Ausbildung gemacht als Mediengestalterin noch.
Also ach, auch noch?
Ich habe mich so herangetastet.
Also erstmal hast du erstmal probiert so ein bisschen, ob dir das so liegt, Mediengestalterin. Und dann ist ja auch, muss man ja sagen, das weiß ich, ich war mal beim Tag der offenen Tür da in Potsdam, Babelsberg, es ist ja schon auch eine Kunst, dann angenommen zu werden. Ne? Also das ist ja schon die halbe Miete eigentlich. Also weiß nicht, wie das war, also wie viele da pro Jahrgang angenommen werden, sind nur ganz wenige.
Also bei uns waren 7 Leute, ich weiß nicht genau, wie viele Bewerber es gab, irgendwie 100 Leute. Und ja, das war natürlich auch ein Prozess, da angenommen zu werden. Dass man, da schickt man eine Mappe da rein, in der man alle möglichen Sachen abklappern muss, von irgendwie Aktzeichnungen, Stillleben bis freie Arbeiten. Und dann gibt es noch eine Zugangsprüfung, wo man eingeladen wird, eine praktische, wo man dann 2 Tage da vor Ort verschiedene Sachen macht, was sehr viel Spaß gemacht hat übrigens.
Das ist schon mal gut, wenn es Spaß macht und du keine Angst hast, wenn es eher als Spaß empfunden wird.
Auf jeden Fall, also es war eine schöne Zeit und dann angenommen zu werden wäre natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr toll. Ich habe aber witzigerweise damals noch gar nicht gecheckt so richtig, was es eigentlich heißt, dann dort zu studieren, weil als es angefangen hat, im ersten Jahr hat sich dann so eine Welt bei mir auch aufgetan, dass ich plötzlich so wahnsinnig viel generell über Film gelernt habe, über Geschichten erzählen, über, ne, also man hat dann das ganze Programm mit, man lernt was über Filmmusik, über Schnittgeschichten, Drehbuch und es war ein sehr positiver Overkill. Gerade das erste Jahr war eine ganz krasse Party, sehr, sehr viel Arbeit, aber auch wahnsinnig viel gelernt und da gucke ich immer noch mit so Tränchen vor Glück in den Augen zurück.
Das ist wie so ein geschützter Raum auch, ne? Man ist dann unter sich, aber schon mit Leuten, die das alle mit Begeisterung machen. Und die Dozenten und Dozentinnen kommen ja auch teilweise aus der Praxis. Du hast gesagt, dass zum Beispiel von Werner Beinhardt, einer der Animatoren, auch dein Lehrer mit gewesen ist.
Genau. Man, das war ein Storyboard-Lehrer von mir, Konrad Weise, der hat da auch bei diesem Werner-Film animiert, das hat er dann irgendwann mal eingeworfen. Das war ja genau die Szene da in diesem Werner-Film, der mich auch damals, als ich ihn gesehen habe, als Kind, Jugendliche, beeindruckt hat. Er hat das animiert und dann dachte ich mir, das ist ja toll, bei dem kannst du hier Storyboard zeichnen lernen, das ist wunderbar. Ja.
Das ist ein bisschen so, wie man sagt, wenn man als Kind so in so einem Bonbonladen ist, ne? Dann man lernt dann so. Und dann gibt es einen Abschlussfilm wahrscheinlich, ne? Den du dann gemacht hast?
Also es gab damals gab es noch Diplom- und Vordiplom-Film. Also das heißt, mein Vordiplom-Film, hier Chicken Wings, über den wir gerade gesprochen haben, kurz. Hatten wir über den gesprochen?
Hat man gesprochen, ja.
Wunderbar. So viel geredet in den letzten 2 Tagen. Genau, das war mein Vordiplom-Film und dann habe ich noch einen Diplom-Film gemacht. Das heißt, es waren 2 Filme in meinem Studienzeit-Dings.
Die dann entstanden sind. Und dann geht's raus in die große, weite Welt. Klar, man ist dann, oder du bist dann freiberuflich, logisch. Wie ging's dann weiter? Also dann hast du einfach mit dem nächsten Film begonnen oder was macht man dann nach dem Studium?
Also wenn man Glück hat, dann gerät man in ein Animationskollektiv. Also es war so, dass ich...
Und da bist du auch reingeraten?
Ich bin da einfach reingeraten, genau. Das ist das Animationskollektiv Talking Animals. Was besteht aus eigentlich Absolventen von der HFF Potsdam, die ja jetzt Filmuni Potsdam heißt, und das waren alles Animationsstudenten. Wir kannten uns aus der Uni schon, haben gerne zusammengearbeitet und dann einfach beschlossen, so, wir möchten jetzt zusammen auch irgendwie...
Also ein bisschen so wie Alumni nach der Schule, so dass man in Kontakt bleibt, ja? Oder
noch viel mehr.
Noch, also wir noch haben enger quasi.
Eine Art, das wir haben eine Ateliergemeinschaft zusammen auf jeden Fall. Wir machen Projekte zusammen, machen auch Projekte einzeln. Also jeder ist im Prinzip ein Freiberufler. Aber wir haben halt dieses Netzwerk direkt unmittelbar vor unserer Nase, gegenüber auf der anderen Seite des Schreibtisches quasi, können uns unterstützen gegenseitig, können uns Fragen stellen, können uns irgendwie gegenseitig einen Erklärbär geben, wenn man mal sieht, wie mache ich denn eigentlich das und das in After Effects? Na das, so einfach, bums, und dann hat man wieder was Tolles gelernt und das ist alles sehr viel einfacher geworden. Da bin ich seit dem Abschluss drinne in dem Kollektiv und es gibt es weiterhin in Berlin. Wir machen nicht nur Filme, Kurzfilme, eigentlich ist Kurzfilme, davon kann man nicht so richtig dolle leben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wovon lebt ihr? Wahrscheinlich Werbung dann auch, oder?
Verschieden. Also es gibt verschiedene Anfragen, die wir so kriegen. Das können Erklärfilme sein, das können Werbeclips sein. Das ist sehr unterschiedlich. Mal ist wirklich gefragt, so hier nimm die Figur, animier die. Und manchmal ist auch, ey, wir brauchen ein komplettes Konzept, Drehbuch, Design bis hin zum fertigen Film.
Und da kommt auch wahrscheinlich regelmäßig was rein, ja? Also das ist ja wirklich das wird häufig gebraucht, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also das läuft, es kam immer wieder was rein. Manchmal gibt's plötzlich so viele Anfragen, muss Sachen absagen. Manchmal denkt man sich so, oha, denn der Job ist jetzt gerade eine Woche her, der letzte, mal gucken, was da so rum, was kommt immer irgendwas rein. Also es läuft tatsächlich eigentlich ganz gut soweit.
Dann die Filme, die du unter anderem gemacht hast, eben Chicken Wings, ich konnte nicht sehen, ein Hühnerwestern, so wurde es mir beschrieben, und genau. Froschspätzer lief auch da bei Goldenen Spatzen. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn gesehen habe damals. Ich weiß nur, als ich die Bilder jetzt gesehen habe, kam es mir verdammt bekannt vor mit dem Frosch. Da ging es um Klimawandel. Meine Frage, Das sind großartige Filme, aber ich finde, ich bin auch Fan, wir haben vorhin auch drüber gesprochen mit Filmer Lunken Patrick, dass das Kurzfilm einfach auch so als Medium was Tolles ist. Die Frage ist dann immer, wie kann es dann weiter verwertet werden, also außerhalb von Festivals? Also wo kann ich jetzt zum Beispiel Fuchs für Edgar dann wiedersehen? Also jetzt, wie gesagt, noch eine Woche online, aber wie läuft das dann?
Natürlich gibt es immer das Potenzial, dass man vielleicht mit einem Fernsehsender zusammenkommt, dass vielleicht der Kika sagt, das passt jetzt in das und das gut rein. Aber es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Slots für Kurzfilme im Fernsehen, muss man. Und da muss man auch gucken, ob die Länge passt, ob das Thema passt und so weiter. Also das wäre auf jeden Fall, sowas kann sein. Vielleicht passiert das mit Edgar auch noch bis jetzt. Ist das noch offen? Also,
was denn bei den anderen, also bei der Chicken Wings, hat er auch einen goldenen Spatzen bekommen? Wie ist denn mit dem zum Beispiel weitergegangen?
Also der wurde vom katholischen Filmwerk, nee, das stimmt ja gar nicht, das ist bei Froschwetter gewesen, vom katholischen Filmwerk wurde der quasi in so eine Art kleinen Verleih genommen. Also das heißt, den konnte man dann einfach auf DVD, kann man den quasi aus Unterrichtsmaterial erwerben.
Ach, Froschwetter muss man nochmal sagen.
Froschwetter, ja, genau.
Also da ist nur Froschwetter drauf oder sind noch andere Kurzfilme? Auf jeden Fall kann man ihn auf DVD bekommen.
Genau, ja. Genau. Als Unterrichtsmaterial ist es denn so, da gibt's auch noch ein bisschen Zusatzstoff denn mit dabei, glaube ich, so in dem Sinne. Und sonst ist tatsächlich, irgendwann ist er im Internet zu sehen, mitunter kann man vielleicht heutzutage auch ein bisschen mehr über Streaming, Video-on-Demand-mäßig machen, mal schauen, so. Aber tatsächlich ist eigentlich der Hauptweg für Kurzfilme, Publikum zu finden, über Festivals. Leider. Ich meine, schade, dass das nicht wirklich verbreiteter im Fernsehen ist oder im regulären Kino.
Ich habe auch so gedacht, manchmal macht das Pixar, aber die machen es natürlich nur mit ihrem eigenen Kurzfilm, dass sie vor ihrem Langfilm einen Kurzfilm zeigen. Aber ich kann mich ja entsinnen, früher war es, glaube ich, häufiger mal der Fall, dass vor einem Kinofilm der Vorfilm lief. Und da wäre es natürlich ideal, aber ich kann mir vorstellen, dass die Kinobetreiber wieder sagen, die Hauptfilme sind inzwischen so lang geworden von der Laufzeit, dass sie dann sagen, wenn wir jetzt noch hier, gut, jetzt bei 7 Minuten wäre es jetzt nicht das Problem für dich. Also ich fände es toll, wenn man einfach noch einen Vorfilm sieht, ja, und das ein bisschen später losgeht.
Auf jeden Fall, ich finde das auch wunderbar, aber ich glaube, die Kinobetreiber, die verdienen ein bisschen mehr daran, wenn sie dann lieber 7 Minuten Werbung zeigen vorher.
Da hast du natürlich auch wieder recht, ja. Also man ist, ach, vielleicht ist man zu idealistisch. Gegen Ende des Gesprächs wollen wir ein bisschen so über deinen eigenen Geschmack mal ein bisschen reden und deine Sozialisation. Ja, offenkundig, du hast gesagt, hast dich rangetastet mit der Ausbildung zur Mediengestalterin. Du hast relativ früh für dich schon gewusst, wahrscheinlich Kunsterziehung immer eine 1 gehabt, dass das dein Ding ist?
Also, dass es auf jeden Fall was Gestalterisches, Kreatives wird, das hing schon latent im Raum, so auf jeden Fall, weil ich viel gezeichnet habe und das auch sehr gemocht habe. Ich mochte auch Film immer wahnsinnig gerne, also auch Realfilm. Wirklich, ich habe sehr viel Filme geguckt und habe da sehr viel Spaß mit gehabt, früher auch schon. Und ich wusste aber nicht, dass man Animation studieren kann, direkt so, als Studiengang. Das habe ich erst gehört, als ich in dieser Mediengestalter-Ausbildung war. Und dachte, das klingt ziemlich spannend, weil ich hatte auch in der Schule mal so ein Praktikum, dieses 2-3 Wochen Praktikum, hatte ich in einem kleinen Zeichentrickstudio in Berlin machen können. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hab schon gemerkt, oh Gott, das ist so viel Arbeit, aber ist auch ein bisschen cool. Und hatte da dadurch halt schon ein bisschen Animationserfahrung, habe auch in dieser Mediengestalter-Ausbildung habe ich auch schon animiert. Und dann, ist das eigentlich zusammengekommen, logischerweise so, Animation, Film zeichnen, also ich bin auch irgendwie fotografisch unterwegs inzwischen auch, was mir auch sehr am Herzen liegt, was ich sehr, sehr, sehr gerne mache und das sehr willkommen, das zweite Standbein jetzt gerade wird. Aber ja, es war eigentlich schon klar, dass es in die Richtung gehen muss.
Und du hast ja mir verraten im Vorgespräch, dass du dich parallel auch immer, wie wir alle Kinder, auch Zeichentrickfilme hieß ja damals noch geschaut, ne? Die Asterix-Filme, komischerweise, die haben eine große Rolle gespielt für viele in der Generation, ne? Das ist so Asterix bei den Briten, Asterix Sieg über Caesar und Asterix erobert Rom. Das genau. Sind so die glaube ich, am häufigsten mitgesehen wurden.
Ja, total. Also ich habe auch die Hefte total gemocht irgendwie. Mein Vater hat das auch zusammengelesen, laut giggelnd manchmal so. Und ich habe auch mal diese alten Filme noch mal angeguckt, so also ein Asterix-Film von damals. Und aus heutiger Sicht denkt man so, der ist nicht nur gut animiert. Ja, aber das sind trotzdem tolle Filme.
Das sind trotzdem tolle Filme. Also die alten sind manchmal nicht nur gut animiert, das stimmt, und manchmal vielleicht zu grob, im Sinne von fehlerhaft grob. Während die neuen Filme, jetzt haben sie versucht, auch so 3D, und dann siehst du so, wie du beschrieben hast, wie bei Disney so ein bisschen aus. Und ich finde, das passt nicht zu dem Asterix-Stil. Aber ich vermute, dass die Generation, die jetzt Asterix schaut, dass die das wieder gut findet.
Ja. Ich glaube, es kann beides gut funktionieren. Also ich habe bei meinem ersten Film Chicken Wings auch gedacht, dass die Kinderjury den hier beim Goldenen Spatz gar nicht so toll findet, weil der gezeichnet ist und es gibt ja so geile 3D-Animationsfilme. Aber die Kinderjury hat dann gesagt, ne, als sie ihnen den Preis gegeben haben, damals vor 12 Jahren, so, sie fanden genau das Zeichnerische auch toll, was mich total überrascht hat. Weil ich dachte so, aber ist doch so, ne, die wollen doch eher so einen schicken 3D-Look. Ne, wollten sie gar nicht. Also ich glaube, es hat beides seinen Platz auf jeden Fall. Bei Asterix jetzt, wir kennen es halt gezeichnet und zeichentrickmäßig. Ich fand das in der 3D-Variante aber auch ganz knubbelig und nett.
Ja, also das muss man eben auch frustig formulieren. Es ist nie was für sich genommen. Es gibt immer beispielhaft mal einen schlechten 3D-Film, so wie es auch einen schlechten 2D-Animationsfilm beispielhaft gibt. Aber für sich heißt ja nicht, dass 3D zum Beispiel automatisch immer was Schlechtes sein muss. Oder im Gegenteil, auch Disney, ne? Auch eine ganze Generation ist mit König der Löwen jetzt groß geworden. Ja, also deswegen überhaupt Disney hat einen guten Ruf, muss man ja sagen. Ne? Also Disney ist wahrscheinlich schon Champions League. Aber Werner zum Beispiel hat nicht mal den besten Ruf und trotzdem, es geht aber vielen so, sagen alle, der erste Werner-Film, der ist wirklich gut und du hast ihn ja auch gesehen und kannst das nur bestätigen, oder?
Ja, total. Also also das ist ja wirklich absurd, dass dieser Film so teilweise aus diesen ein bisschen unbeholfenen Realfilm-Szenen besteht.
Das wurde
immer
kritisiert, genau.
Und dann aber diesen wahnsinnig gut gemachten, toll animierten, unglaublich witzigen, ideenreichen Zeichentricksequenzen. Also das hat mich sehr begeistert. Und das war auch der erste Film, bei dem ich, Animationsfilm, den ich gesehen habe und dachte so, wow, was mit diesen Nasen passiert. Das ist so abgefahren. Weil wenn man ein bisschen guckt, ne, Werner Beinhardt oder auch die anderen Werner-Filme anguckt, die Nasen der Figuren, die wippen immer so ein bisschen mit, wenn der Kopf sich bewegt. Und dadurch wirkt die Figur irgendwie plastischer, anfassbarer. Man denkt so, ich kann da jetzt gegen die Nase gegenschnippen. Das ist wirklich lebendig. Und das ist übrigens eine von so grundlegenden Animationsregeln. Wenn man sich an die hält, werden die Figuren sehr viel lebendiger und plastischer und echter. Also das ist cool. Und das habe ich bei Werner, obwohl ich noch keinen Plan auf Animation hatte, habe ich gesagt, irgendwas ist daran richtig
cool. Die wippende Nase macht was.
Die wippende Nase macht richtig viel.
Pauline Kottmann, wir könnten hier noch ein bisschen weiterreden. Ich bedanke mich total, dass das so geklappt hat, dass du vor allem persönlich da gewesen bist. Damit hätten wir jetzt hier nicht gerechnet. Vielen, vielen Dank erstmal für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.